Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Fangen wir vielleicht von vorne an. Wer bist du und was machst du?
Also, ich bin Clemen Adamne und ich bin ein Opernsänger.
Jawohl.
Was mache ich denn da? vor 4 Jahren habe ich begonnen, von so Opernwelt in die Video- und Tonwelt einzusteigen. Und ich muss eigentlich der Corona-Pandemie dankbar sein dafür, weil ich hatte da nichts zu tun. Die Künstler, wir hatten keine Arbeit und eigentlich meine ganze Geschichte ist, ich war am richtigen Platz, am richtigen Zeit mit der richtigen Idee. Damals hatte ich online unterrichtet Solfeggio, das ist so Musiktheorie. Und um bessere Musikbeispiele aufzunehmen, habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Und dann habe ich das meinem Pianisten gezeigt und er hat allen Sängern gesagt, der Clemen hat ein Mikrofon. Und alle brauchen so ein Bewerbungsvideo, um online zu stellen und sich zu bewerben. Und ja, bitte ruf den Clemen an, er kann das machen. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe nur ein Mikrofon. und dann habe ich sofort plötzlich viele Anfragen bekommen, ob ich ein so Bewerbungsvideo machen kann. Ich sagte, okay, dann muss ich mir eine Kamera kaufen, weil mit dem Handy geht das nicht. Und so habe ich meine erste Kamera gekauft und das war Canon M50.
Canons! Guter Mann, jawohl.
Yep. Weil ich habe auch einen sehr guten Kollegen in Berlin, der ist auch ein Musiker, ein Cellist, aber macht so hobbymäßig auch Videografie und Tontechnik. Und bei ihm habe ich mir alle so Ratschläge und Hilfe geholt. Und er hat mir gesagt, bitte Canon. Okay, passt, ich hab eh keine Ahnung. Dann habe ich mir M50 gekauft.
Guter Mann, hat er gut
empfohlen. Schöne Kamera, also damit kam ein Kit-Objektiv. Und ich habe mir dazu geholt EF 50mm 1,8. 50 Nifty oder wie heißt das Ding?
Genau.
Ja.
Ich
benutze das immer noch. Es ist wirklich, das Bild ist immer noch sehr schön. Das ist sehr billig. Warum nicht? So konnte ich schon arbeiten, aber dann habe ich gesagt, ich habe noch zu wenig Kenntnisse von Ton und wie man es richtig aufnimmt und mit welchen Mikrofonen und so weiter und so fort. Und da wollte ich keine Zeit verlieren, habe ich sofort einen Tonkurs in Wien gefunden, in einem Studio. 2.500 Euro bezahlt für fünf Monaten Ausbildung. Da habe ich alles gelernt, was ich brauchte. Habe mir 2 Neumann KM184 gekauft und so ging es los. Und ich konnte schon sehr viel machen. Sehr viel. Und dann kam meine erste Opernaufnahme. Weil es gibt Regiestudierende an unserer Uni, die so zum Abschluss des Studiums so große Projekte machen. In diesem Fall war das Don Giovanni mit Orchester und Solisten und Chor und so weiter und so fort. Da habe ich gesagt, okay, wie mache ich das? Ich habe 2 Mikrofone und eine Kamera. aber ich bin bei diesem Tonkurs gelandet und ich habe den Lehrer gefragt, kann ich mir diesem Studio Mikrofone ausborgen? Klar, natürlich, für einen sehr geringen Preis habe ich dann, ich glaube, 18 Mikrofone bekommen. Und mit einem Kollegen zusammen haben wir das gemacht. Er hat seinen Mischpult gebracht und haben alles mikrofoniert von der Decke runter, 2 Mikrofone. Und dann auf der Bühne, im Orchestergraben, von der Seite. Und Kamerageschichte war so, ich hatte dann, ja, ich habe mir die Sony FS5 gekauft.
Von Canon? Oh nein.
Ja, da habe ich gesagt, warum nicht, weil ich sehe so viele YouTube-Videos, aber dass Sony so geil ist und so toll und so für live, habe ich dann dieses Sony FS5 gefunden mit dem Kit. Und das kam mit so einem Zoom-Regler, so Titan Wide, und man könnte so ganz langsam Zoom in und Zoom out machen, und das ist praktisch. Habe auch gebraucht gekauft für ungefähr 2000 Euro damals. Ja, und ich hatte dann Canon und Sony. Und was war das Problem beim Canon? 30 Minuten Limit. Was mache ich denn? Und dann habe ich mir Shogun 7 gekauft, 7-Inch, das ist dieses externe Monitor, hat kein Recording-Limit und man steckt diese SSD hinten rein und dann geht's durch. Aber die Dateigröße ist riesig,
ja.
Das muss man rechnen, das ist 200 GB pro Stunde oder sowas. Ja, und so haben wir das gemacht. Das war übrigens nicht mehr M50, sondern Canon EOS R.
Ist auch gut.
Es ist auch ein,
also auch die M50, das ist eine APS-C-Kamera, also eine kleinere Sensor.
Ja, ja.
Also für Beginn, aber ich sag mal so, was du ja im Studio so aufnimmst, alles tipptopp, ne? Also erstmal alles voll in Ordnung. Und Canon EOS R immer noch richtig gute Kamera. Klar, es gibt mittlerweile die R5, es gibt mittlerweile die R5 Mark II, glaube ich, schon bald. Also, klar, es gibt immer bessere Kameras, aber die Frage ist, wo braucht man es, ne? Und jetzt aber so ein Studio-Feeling oder wenn man jetzt, sag ich mal, Event macht und so, klar braucht man da vielleicht auch ein Lichtstärke und Ruhe, da ist man in der Sony vielleicht, wenn der größte sind, so besser aufgehoben, aber das reicht alles mal allemal aus, ne?
Ja, also er ist Full-Frame auch. Das war auch gut, weil die Bühne war schlecht belichtet und somit war nicht so viel Rauschen am Bild. Ja, und wo war das Problem später bei der Post-Production? Weil das sind zwei sehr unterschiedliche Kameras, die schauen ganz anders aus, und wenn wir dann, wir haben die also Schnitt mit dem Regisseur gemacht und wir haben beide gesehen, dass es gibt sehr viele Unterschiede. In welchem Picture Profile nimmt man das Ganze auf? Was verwendet man das? Und ich habe schon die beiden habe ich in Log-Formaten aufgenommen. Das war S-Log 2 und Canon R hat C-Log.
Genau.
Ja. Und dann kam die Frage, was ist eigentlich Color Correction? Was ist Color Grading? Was ist Color Matching? Und 5000 YouTube-Videos später habe ich so ein bisschen gelernt. Aber die zwei Kameras konnte ich nie wirklich so gut matchen, dass man keine Unterschiede merkt.
Ja.
Und je mehr ich dann mit Sony gearbeitet habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich mag lieber die Farben und auch Workflow von Canon.
Mhm.
Und dann habe ich FS5 verkauft. Und habe ich mir geholt, Blackmagic.
Du machst ja alles einmal durch, ne?
Ja, warum nicht?
So, die Blackmagic.
Klar. Blackmagic 6K Pro mit Ende-Filter eingebaut. Und damit habe ich auch schon sehr, sehr viel gemacht. Also die Kamera habe ich immer noch. Canon EOS R habe ich immer noch. Mir fehlte aber eine Kamera, mit der ich bei Live-Events auch so reinzoomen könnte und auch was auch Autofokus hat, was Blackmagic hat kein Autofokus. Und was habe ich denn gekauft? Ich war in Spanien auf der Reise mit meiner Familie und ich checke immer noch so Gebrauchtware, was es gibt in solchen Ländern, was sind Preise, und da habe ich auf einen Laden habe ich entdeckt. Sie verkaufen gebrauchte Kameras, aber sie bieten auch so 12 Monate Garantie, Gewährleistung auf gebrauchte Ware. Toll. Und ich habe tatsächlich so eine Kamera gefunden, das war Canon C100 Mark II.
Alles gut, das ist ja eine Videokamera sogar, ne? Das heißt
Das
Video,
hat
keine
kein
Kamera
Limit.
mehr von 30
Genau,
Minuten.
das hat kein Limit. Hat eingebaute ND-Filter. Super 35 mm Sensor. EF-Mount. Hat aber keinen Regler, so schön wie Sony das hatte. Da habe ich gedacht, hat das Canon überhaupt? Natürlich, es gibt Camcorder, aber ich möchte auch verschiedene Objektive damit verwenden. Was gibt es denn? Ich glaube, es gibt so einen Powered Zoom Objektiv von Canon, die aber so 20.000 Euro kostet.
Streamer, du hast doch das Geld, wir wissen es doch alle.
Nein, ich hatte wirklich kein Geld. Ah, wie habe ich das alles gekauft eigentlich? Was für Geld? Weil ich als Künstler habe ich nicht so viel verdient, um das alles zu kaufen, gell? Hier in Wien während der Pandemie haben wir die Künstler erstmal nichts bekommen. Also kein Einkommen, kein Ersatz, keine Hilfe, nichts. Und alle haben sich beschwert natürlich. Ich habe ja einen Job gefunden als Billeteur, also für Tickets und solche Sachen in der Staatsoper. War entspannt, aber ich hab ein Gefühl gehabt, das war Zeitverschwendung. Meine Zeit ist mehr wert, ich habe mehr Talente, ich muss mehr aus diesem Leben machen. Das war die Zeit, wenn ich die M50 gekauft habe, weil ich habe das für 400 Euro bekommen auf Kleinanzeigen, eBay Deutschlands. Da war alles in Ordnung, perfekt. Aber wie habe ich dann diese Mikrofone gekauft und weitere Kameras? Es ist so, dass 6 Monate später, ich glaube, das war im so August, September, haben wir so diese Corona-Hilfe bekommen für alle 6 Monate zurück. Und plötzlich hatte ich so viel Geld auf meinem Konto und ich hatte einen Job in der Staatsoper. Ja, jetzt geht's los. Los, was kaufen wir? Ja, und da hatte ich besseres Equipment, dann konnte ich mehr machen. Und dann ist die Uni draufgekommen, also die Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, wo ich studiert habe, dass ich auch Videoaufnahmen mache. Und es gibt so Audio-Video-Zentrum-Abteilung an der Uni, die solche also interne Konzerte und Oper aufnimmt. Aber sie waren so beschäftigt, sie hatten keine Zeit, aber unser Institut ging durch mit den Produktionen und die Institutsleiterin kannte mich gut. Wir hatten gute Beziehungen. Also ich habe gesagt, möchtest du, Clemen, nicht die nächste Oper aufnehmen? Also das war Hänsel und Gretel mit Orchester und Studierenden im Dezember zum Weihnachten. So gesagt, natürlich mache ich das. Und sie haben das schön bezahlt. Ich habe schön aufgenommen, so 4 Vorstellungen. Wenn ich jetzt denke, wie viel ich da verrechnet habe, das war viel zu billig.
Man lernt ja daraus, ja.
Man lernt daraus. Aber das hat mich dann mir ermöglicht, weitere Aufträge zu bekommen. Alle haben dann geredet von, wie ich das gemacht habe, was ich alles machen kann, wie viel Equipment ich habe. Und man braucht nicht 10 verschiedene Leute anrufen für so eine Aufnahme, sondern nur einen. Und dann habe ich den Auftrag bekommen, alle Klassenkonzerte aufzunehmen. Wir reden jetzt von 12 Konzerten innerhalb eines Monats und jede Klasse hat ungefähr so zwischen 12 und 15 Sänger. Und das alles habe ich gefilmt. Ich habe dann jeden einzelnen Auftritt von den Sängern, das war 117 Sänger, jeden einzelnen Auftritt habe ich extra bearbeitet, Tonediting und Mischung angepasst, damit ja alle Sänger zufrieden sind. Und beim Video so Anfang und Schluss geschnitten, so 2 Kameras, hin und her, Multicam in DaVinci, beschriftet, was sie gesungen haben, Namen, Nachnamen. Ich habe so viel Zeit da investiert. Wieder, ich habe zu wenig verrechnet. Zu wenig. Aber er hat mich dann weitergebracht. Ne?
Ja, da kommt man so rein.
Ja.
Ich würde natürlich, also du hast schon viel getestet, auch viele verschiedene Kameras getestet, das ist auch ganz gut. Für die jetzt Zuschauer, Zuhörer natürlich dann dementsprechend, ich würde sagen, natürlich, weil wenn man eine Kamera gut mag und sich gut mit der versteht, dann vielleicht die dann nochmal zu kaufen. Ich weiß, das ist so ein Gefühl von, jetzt muss ich dann nochmal dasselbe Geld für dasselbe ausgeben. Und dann ist es manchmal so, dass ich das Gefühl, dass es das wert ist. Aber wenn man viele verschiedene Perspektiven hat, zum Beispiel, als ich angefangen habe, YouTube-Videos zu drehen, habe ich mit der Canon EOS R aufgenommen und habe ich mir die einfach nochmal neu gekauft für die Seitenperspektive. Weil es einfach dann für das Editing einfach viel einfacher ist, ne? Weil es ist sehr, sehr schwer, also das, was du gemacht hast von Sony und Canon, das übereinander zu bringen. Also ich mag meinen, ein paar Profis, die Color Grading richtig gut können, ne? Und viele schwören auf DaVinci, dass sie das richtig gut Color Graden können und sowas. Die kriegen das auch hin, dass es das auch sehr einheitlich dann aussieht, aber das ist mega viel Arbeit. Und so, wenn du halt eine Kamera hast, ne? Eine Einstellung, dann machst du halt dein, auch wenn, sag ich mal, das Studio immer relativ ähnlich belichtet ist, ne, hat ja immer selbe Lichter, selbe Helligkeit, dann hat man halt so ein Preset erstellt und das kannst du halt dann über alle Kameras und alle Perspektiven machen und dann bist du halt sehr schnell, wenn es so zum Editing halt geht, ne? Ja, klar.
Ja, deswegen habe ich dann C100 Mark II gekauft, weil das ist von Canon und das hat gut zusammen mit dem R gepasst.
So, ja, passt
Mit
es
so
dazu?
ein
Die Objektive natürlich auch, ne? Weil da musst du natürlich dann Objektiv nochmal extra für Sony kaufen, nochmal
Ja,
extra für Canon
klar,
kaufen.
das auch. Das kostet dann das Doppelte. Ja, dann ging es weiter. Okay, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht. Kurz,
Okay,
was wollte ich noch
bevor wir da
erzählen?
weitermachen, weil ich habe auch natürlich ein paar Fragen
Ja.
gebracht. Erstmal, wie. Wann hast du angefangen, Opa selber zu singen? Also wie alt warst du da?
Mit 17.
17. Da jetzt erstmal die Frage, wie kommt ein junger Mann dazu, Opa zu singen? Weil in der heutigen Zeit ist es ja so, ich sag mal so, die Jugend belächelt das so ein bisschen, na, Opernsänger, Opa ist langweilig, das ist für alte Leute und. Dann mir ein paar YouTube-Videos auch von dir angesehen und du machst das sehr gut, sehr professionell. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt es, dass so ein junger Mann anfängt, Opern zu singen? Hast du selber die Leidenschaft geholt oder sind deine Eltern gesagt, Tim, du gehst jetzt zum Unterricht, mach das jetzt? Wie kam das?
Wenn du nach Wien kommst und du zu Aufnahmeprüfungen auf unserer Uni kommst, wirst du sehen, dass es ganz viel Interesse für Operngesang gibt. Mehr und mehr unter jungen Sängern. Das ist erstaunlich viel. Meine Geschichte war so, ich war nie so ein Sänger oder Künstler, bis ich so 15 war, habe ich nie gesungen. Ich habe Cello gespielt. Das war mein erstes Instrument. Und dann im Gymnasium, alle, die dort waren, mussten zu einem Vorsingen für Chor. Und da hatte ich die Chorleiterin kennengelernt und sie hat einmal in der Woche 5 Minuten so Vocal Coachings gemacht, also Vokaltechnik. Und sie hat mir gesagt, du kannst singen. Möchtest du was drauf machen? Ich sag, naja, es ist halt langweilig, was zu Hobby ist. Das ist nicht mein Ding. Ich war eher für Mathe und Physik so ein Typ. Oder mit dem Rechner. Ich war nie so ein Künstler so von der Seele. Aber je mehr ich dann gesungen habe, je mehr Stücke wir da im Chor gemacht haben, desto mehr Leidenschaft für Gesang habe ich entdeckt. Und dann habe ich Solo-Gesang Unterricht in Ljubljana, weil ich komme aus Slowenien ursprünglich, besucht ein Jahr Solo Unterricht mit dieser Lehrerin und im nächsten Jahr habe ich schon die Aufnahmeprüfungen an der Akademie für Musik bestanden. Ich habe hart wirklich gearbeitet, ich habe alles andere zur Seite gelassen, habe Musiktheorie nachgeholt, weil das war kein Konservatorium. Ich habe im Gymnasium, also wir reden zwischen 14 und 18, habe ich keine Musik gelernt. Ich musste alles selber nachholen. Und auch Klavierspielen musste ich selber lernen, habe ich auch gelernt. Und ja, dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden, habe dort 5 Jahre lang studiert, habe meine Masterausbildung gemacht. Und dann war ich 23 und was jetzt? Also ich war zu jung, um in ein Operntheater einzusteigen oder zu unterrichten. Und da hat mein Lehrer gesagt, ja, warum gehst du nicht nach Wien? Ich habe dort studiert, das ist die Stadt der klassischen Musik. Geh mal hin und frag, ob jemand dich nimmt weiter als Opernstudent. So, passt, okay. Dann gehe ich eines Tages ins Institut, ich klopfe an eine Tür, gesagt, ja, hallo, ich bin Clement und ich bin ein Sänger, ich möchte hier studieren. Und die Lehrerin hat gesagt, okay, komm in eine halbe Stunde und schauen wir mal weiter. Und da habe ich ihr vorgesungen. Tolle Stimme. Passt, gut. Okay, ja, wenn du zur Aufnahmeprüfung kommst, dann nehme ich dir in meine Klasse. Also, so funktioniert das. Weil viele wissen nicht, dass man den Lehrer früher kennenlernen muss und mit dem verabreden muss, dass der in diese Klasse hineinkommt. Viele kommen zu den Aufnahmeprüfungen ohne nichts, ohne Voranmeldung, und dann kommen sie nicht durch.
Warte, du bist halt von Slowenien nach Wien dann?
Ja.
Okay. Aber konntest du das schon Deutsch in Slowenien? Hast du das schon da gelernt?
Ja, ich hab einen Deutschkurs besucht, B1 in Slowenien. Und mit B1 habe ich dann begonnen, in Wien zu studieren. Die Leute, die kein Deutsch sprechen, müssen am Anfang, also die Aufnahmeprüfungen waren im Mai und das Studium beginnt im Oktober. Und im Sommer mussten die Leute so ein B1-Zertifikat mitbringen. Aber beim Interview habe ich schon gut genug geredet, dass ich habe gesagt, naja, das passt schon, du kannst beginnen. Und dann im Laufe des Studiums haben wir B2-Zertifikat auch gemacht.
Hast du angefangen, Deutsch zu lernen? In welchem Alter?
Also alle, die in Slowenien dieses so ein normales Gymnasium besuchen, beginnen Deutsch zu lernen mit 15 Jahren. Und das,
Krass.
ja, wir lernen Deutsch 4 Jahre lang, aber die meisten vergessen das alles, weil wenn man die Sprache nicht benutzt, am Fernsehen sehen wir keine deutsche Serie oder Filme, alles in der Originalsprache, in Slowenisch oder Englisch, dann vergisst man die Sprache. Aber ich habe halt weitergemacht.
Themen, Mann, ey, ich denke bald, du bist ein Wunderkind, ey, du Deutsch in ein paar Jahren gut, Opa ein Jahr, zack, du wirst aufgenommen, Audio, Videografie hier, zack, bam, das kannst du richtig, also du kannst richtig gut lernen anscheinend, ne? Das ist ja
Du,
schon.
ich hab nicht mal begonnen.
Schon klasse, also Hut ab, ne? Das ist nicht einfach. Ich habe schon alleine mit Deutsch Probleme, die Sprache zu beherrschen.
Ja, es ist nicht einfach. Ich hab dann 2018 habe ich Spanisch gelernt, weil ich habe da meine Frau kennengelernt. Sie kommt aus Argentinien. Und ja, das erste Jahr haben wir Englisch miteinander geredet, aber also man konnte nicht wirklich mit Leidenschaft streiten.
Ja.
Dann habe ich Spanisch gelernt und dann, ja, 2 Jahre später haben wir verheiratet. Ja,
Mensch,
verlobt,
Clemens.
geheiratet letztes Jahr.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch, aber ja, echt begeistert, Mensch. Sogar noch Spanisch, dann noch deine ganzen Instrumente, die du da gelernt hast, von Cello, von Klavier, dies, das, jenes. Wahrscheinlich noch mehr Talente, also gut ab. Talentierter Mann, muss man sagen.
Ja. Ich
Sehr
weiß nicht,
gut.
ob es talentiert ist oder halt. Oh,
Ja,
weißt du,
das für Talent.
was Michelangelo mal gesagt hat? Wenn die Leute wüssten, wie viel Arbeit da hinten steckt, würden sie nicht sagen, naja, der ist ein Genie. Also, wenn man nicht arbeitet daran, wenn man nicht motiviert ist und wenn man nicht in der Früh aufsteht und sagt, ich möchte heute das und das und das machen und das schaffen in dieser Zeit, dann passiert nichts. Es ist Talent alleine bringt nichts.
Ja, es ist beides natürlich. Also zum einen natürlich Talent und hart arbeiten, ne? Also wenn beides zusammenkommt, dann kann man extrem viel erreichen. Es gibt viele Leute, die haben Talent, aber die nutzen das nicht und dann dann damals der Frau, der kann aber gut singen, der kann aber gut Klavier spielen, aber irgendwann trifft man ihn nach 2 Jahren wieder und dann macht er es dann nicht mehr und so, weil nicht richtig ausgenutzt. Andere arbeiten viel, aber wenn es halt nicht gespeichert wird und das halt nicht aufgenommen wird, dann hilft das auch nicht. Aber wenn man Talent hat und harte Arbeit, wie es anscheinend bei dir der Fall ist, dann kommt da auch viel bei raus, ne?
Ja. Wenn man damit noch Geld verdienen kann, dann ist es noch ein Erfolg.
Richtig, deswegen sind wir hier zur Videografie gekommen. Ne? Ich glaube, wahrscheinlich auch so ein bisschen, klar, Opern und Musikinstrumente, das macht alles als Spaß. Man kann auch natürlich als Künstler auch ein bisschen Geld verdienen, aber jetzt so, ich denke mal so, der Weg hat mich auch so ein bisschen geleitet, jetzt hin zu Filmmacher, Videografie, weil da auch natürlich auch gutes Geld bei steckt. Ne? Natürlich, man muss jetzt nicht alles 50 verschiedene Equipment und ganz viele verschiedene Kameras kaufen. Natürlich so ein gewisses Equipment und gewisse Sachen braucht man schon, um gute Arbeit abzuliefern. Aber ich habe auch sehr viele Leute, die beginnen so mit einer Kamera, mit einem Objektiv, fangen dann damit an, Fotos oder Videos zu machen. Und dann kann man natürlich mit dem Geld, was kommt, natürlich mit den Aufträgen natürlich dann aufstocken. Ne?
Ja.
Also bei dir dein aktuelles Equipment, was du, wenn du jetzt, sag ich mal, so eine Oper oder so ein Event filmst, was hast du auf jeden Fall dabei an Kameras, Objektive und Mikrofone?
C70, dann Blackmagic, dann R zur Not und C100 Mark II. Das nehme ich mit. Mit den Objektiven 70 bis 200 mm 2,8, 24-70 2,8, dann was haben wir noch? Ah ja, der EFS 17 bis 55 2,8 Weitwinkel. Ja, ich habe immer noch die feste Brennweite 35 1,8 jetzt von RF mit, und ich habe mir auch, also das hier ist von Samyang 1,5 RF, aber es ist manuell.
Ja.
Ich brauche nicht jedes Mal alle Objektive, also die wichtigsten, die Zoom-Objektive für halt für Flexibilität. Und wie mache ich so mit den hier mit diesem Ring, mache ich so ganz langsam, das ist hier jetzt auf Fokusring befestigt, aber man kann auch so diese Schiene, also die, wie ich weiß, Zahnrad kaufen für normales Zoom-Objektiv, das anpassen und mit dem Fokus Ring halt langsam Zoom rein und raus. So habe ich ja das gemacht, weil es hat kein Power-Zoom eingebaut. Und das war die Lösung. Von Mikrofonen, es kommt darauf an, was. Wenn es nur zum Beispiel Klavier- und Gesangaufnahmen, dann, also die Neumanns können nicht fehlen, KM 184 und dann Austrian Audio CC8. Das ist halt Workhorses. Wenn es eine Orchesteraufnahme gibt, dann für das Hauptsystem nehme ich zwei Kugelmikrofone natürlich mit. Das sind von DPA 4006. Dann eine Menge von Stützmikrofonen. Also das sind alles Nierenform von Small Membrane Condenser Mics, die Neumanns, die CC8, die Octava MK12. Ja, wenn es notwendig ist, noch die zwei Rode NT1A, die ich ganz am Anfang gekauft habe. Wenn es um Interviews geht, dann mache ich doppelt. Da habe ich zwei Shotguns von Sennheiser, MKE600, glaube ich, heißen sie. Die sind ganz beliebt, sind auch nicht so teuer, also 260 Euro Stück. Die klingen fantastisch, wirklich. Also Leute sagen, na, kauf Schöps. Warum? Also es klingt schön, ein bisschen IQ drauf, es ist noch besser. Und also es muss man auch wissen, was für Content man produziert. Es ist für Social Media, für Werbung, das geht so schnell vorbei, und der Unterschied zwischen Neumann und Schöps erkennt kaum jemand. Oder Sennheiser. Und ja, bei mir Interviews nehme ich auch immer die Wireless Lavaliers mit, die habe ich von DJI, die Wireless mit Rode Go Ansteckmikro Lavalier. Ja, und die hatten einen Fehler am Anfang, als ich das gekauft habe, so jede 2 Minuten war so ein Loch, ein Bruch drinnen, und dann mit dem Firmware-Update haben sie das gelöst, Gott sei Dank. Jetzt muss ich das nicht wegschmeißen.
Ja, gut. Ja, finde ich auch schon mal klasse. Was nochmal ganz interessant wäre, das sind ja jetzt 4 Kameras, die du, sag ich mal, zu so einer Opa, zu so einem Event mitbringst, ne? Habe ich ja richtig gesehen. 4 Kameras, ne? Hast du denn schon mal, wie planst du das ein? Wo stellst du eine Kamera hin? Wie, machst du zum Beispiel eine totale, eine, keine Ahnung, Porträt? Also, wie planst du das im Vorfeld schon, damit du die Kameras richtig aufstellst?
Anfang war so eine totale immer und am besten so im ersten Rang oder Balkon, Galerie, was noch immer, was ganz zentral ausschaut und nicht so nach oben oder nach unten, aber so zentral wie möglich. Und dann daneben eine Verfolgungskamera. Dann mache ich so Zoom ein und Zoom out und dann versuche ich halt die Aktion, die Bewegung erwischen, was gerade auf der Bühne passiert, was wichtig ist und dann im Post-Production. Ja, so viel Bewegung ist in der Oper nicht. Es ist keine Cirque du Soleil, ja, das wäre ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich dann mit den anderen Kameras? Okay, es wäre schön, wenn wir noch so eine bewegliche Kamera hätten, vielleicht noch einen Kameramann, der das machen kann, aber wir kommunizieren miteinander, was nehmen wir auf, weil wir möchten nicht beide den gleichen Shot aufnehmen. Dann habe ich gekauft die Wireless HDMI Transmitter, damit mein Kollege gesehen hat, was ich gerade filme, damit, weil ich, bevor habe ich ihm gesagt, bitte nicht Hauptaktion filmen, sondern alle Menschen, die nicht wichtig sind, damit wir die Aktionen sehen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Aber mit diesem HDMI-Funk hat er dann ganz genau gesehen, was ich mache und was er filmen soll. Und so hab ich dann bei Post-Production gesehen, oh toll, dann habe ich zwei vollkommene für unterschiedliche Perspektiven von der Bühne, und zum Beispiel Haupt-Action und dann eine Reaction-Shot und Totale dazu, was wunderbar zusammenpasst. Und die vierte Kamera wäre vielleicht so eine Totale von der Seite. So als vielleicht ein Backup. Oder noch besser, wenn wir Platz haben, wie zum Beispiel im Konzerthaus, dann ein Gegenshot von dem Dirigenten oder vom Orchester.
Sehr gut, da hast du auf jeden Fall gut Perspektiven schon drin. Wie ist das mit dem Kumpel, der dir hilft? Das ist ja kein Angestellter, das ist einfach ein Freund,
Ja,
den du bittest, ich film halt, oder?
genau. Ja, das sind die, also hier daneben sitzt mein Kollege, das wollte ich Hallo sagen. Hey, hallo.
Hallo.
Er heißt Daro, er hilft mir mit, wenn zu solchen Produktionen kommt. So, er ist auch Fotograf, aber kennt sich sehr gut auch mit dem Video aus und dann führt er eine Kamera. Und ihm vertraue ich ja voll und ganz. Und ich habe noch zwei solche Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, aber es ist kein Angestellter. Wir sind alle Selbstständige, die für größere Projekte zusammenarbeiten.
Ja, das war cool, dass man sich gegenseitig hilft, aber ich habe mich schon gewundert, so, weil vier Kameras überwachen auf einem Event ist schon, das ist schon hart. Also, zum einen muss hier dann, du kannst dann nur an einem Ort gleichzeitig sein, das heißt, du musst natürlich dann, wenn du das irgendwo aufstellst, vertrauen, dass da jetzt, sag ich mal, niemand dran geht oder so, und natürlich dann, wenn du was verfolgen willst und so, aber ich sag mal, wenn du oben deine beiden Kameras kontrollierst, die totale, und natürlich dann selber natürlich dann manuell dann suchst bei der anderen, und dein Kumpel, der kümmert sich um die andere Kamera unten, beziehungsweise um die zwei Kameras, dass die sicher sind, zum einen vom Stand her und natürlich dann ein bisschen von der Perspektive und Aufnahme. Weil es sind ja auch nicht alles Videokameras, und die laufen ja nicht alle durch. Ne? Das heißt, man muss ja auch einige Kameras wieder ausmachen und wieder anmachen, damit die wieder aufnehmen, 30 Minuten. Ne?
Ja, das ist ein Problem mit dem DSLR, aber deswegen verwende ich EOS R kaum bei solchen Aufnahmen. Aber ich habe auch eine Lösung gefunden. Es gibt diesen Remote, und da kann man einstellen, dass das Ding nach 30 Minuten neu startet. Als ob,
Ja.
ja, das kostet 7 Euro auf Amazon und so verliert man 2 Sekunden Aufnahmezeit und mit dem Remote startet das Ding neu.
Das habe ich noch nie
Ja.
gehört. Also ist das, also muss man dann, also meinst du machst aus und an oder machst du das automatisch? Also
Nein,
ich glaube, das ist eine
nur
Sache.
das ist Timer zum Beispiel für Remote. Du weißt, warum man das verwendet.
Ja,
Wenn
ja.
man so Long Exposure oder möchte jeder 3 Sekunden einen Shot aufnehmen, so Timelapse, das alles kann man damit machen. Ich hab dem Gerät sage ich, okay, bitte nach 30 Minuten und 1 Sekunde wieder ein Foto machen. Und dann, ich muss das Knopf, mit dem die Kamera Foto macht, muss ich in den Einstellungen so programmieren, dass das auch Record bedeutet.
Ja.
Mhm. Und wenn halt, du musst 2 oder 3 Sekunden Bufferzeit lassen, damit sich das Video gut speichern kann, vor allem wenn es 4K ist. Und dann drückt Remote nochmal so, klickt und dann geht Recording weiter.
Ist geil. Ich habe nämlich die von, die Originale von Canon und da kann ich das nicht, also das ist nicht, also kann ich nicht einstellen. Was ist das für, also von welcher Remote-Kamera Hersteller ist das?
Keine Ahnung, aber das muss, so eine Einstellung muss geben.
Okay.
Ich kann dir dann auch so ein Video, YouTube-Video schicken, wo ich das gelernt habe. Es ist wirklich super einfach, das zu machen.
Ja. Das ist echt gut, weil wenn du 2 Sekunden verlierst oder so, du nimmst halt eine Perspektive von
einer
Zeit.
Ja.
Und damit hast du, weil die 1, 2 Videokameras, die du hast, die können durchgängig filmen und dann mit den Spiegelreflex oder so, die nur 30 Minuten können, machst du halt Videomaterial und wenn dann mal 2 Sekunden fehlen oder sowas, ist ja egal, ne?
Ja, ist egal.
Wie machst du das mit den Speicherkarten da? Weil zum Beispiel, wenn ihr, sag ich mal, so eine lange Event Opa oder was filmst, das muss natürlich dann, nimmst du das alles in 4K auf? Ja, ne?
Wenn es möglich ist, ja. Aber zum Beispiel die C100 Mark II ist keine 4K-Kamera. Hat 4K-Sensor und wird dann downgescaled auf Full HD. Deswegen sind auch Dateigrößen so ganz, ganz okay. Aber die Frage, wie speichere ich das alles? Weil ich möchte auch nicht alles löschen, wenn die Bearbeitung fertig ist. Was passiert, wenn sich der Kunde meldet? Nach ein paar Monaten, oh, kannst du noch das und das und das machen und ich habe das Material nicht mehr. Und dann siehst du hier hinten dieses Kasten. Das ist unten im Schubladen, das ist voll. Hallo.
Mann, okay. Du warst kurz dabei. Du bist kurz weg. Aber Verbindung, okay, baust dich gerade wieder auf.
Bin ich dabei?
Jetzt bist du wieder da, ja.
Okay. Also das hier hinten mir ist voll mit HDDs und SSDs. Für alle 3 Jahre zurück. Ja, ich habe nur das erste Jahr bis jetzt gelöscht. Aber mehr oder weniger ist alles noch gespeichert. Das größte Problem ist immer noch Blackmagic.
Ja.
Da gibt es keine gute Lösung. Ich mache die, also keine Speicherkarte, sondern gleich SSD, die Aufnahme auf SSD. Und 2 Stunden Aufnahmen, das ist 400 Gigabyte. Was mache ich damit?
Oh.
Ich mache zuerst mal mein Color Grading, also Color Correction und Grading Sharpening und das alles, was dazu gehört. Und wenn ich mit dem so Color Correction zufrieden bin, dann mache ich so einen Export auf 70 Gigabyte. Damit kann ich leben. Und dann lösche ich diese 400 Gigabyte, weil das braucht niemand. Und bei Blackmagic ist das Problem, wenn man von 6K auf 4K oder sogar Full HD gehen möchte, dann nimmt die Kamera halt weniger von Sensor und dann croppt das Ding und zoomt rein und es ist nicht mehr brauchbar. Ja, deswegen habe ich jetzt Probleme ein bisschen mit dem Blackmagic. Ich denke, womit ich das ersetzen könnte. Ich habe schon eine Idee.
Nimmst du nochmal eine Canon?
Ja, sehr wahrscheinlich R7.
Jawohl, sehr gut. Dann hast du wie Back Canon, guter Mann.
Ja, weil das hat C-Log3 und ich filme mit dem C70 in C-Log3. Das bedeutet kein Color Matching mehr. Aber ich habe auch schon mittlerweile so viel gelernt mit Color Space Transform in DaVinci. Und ich habe noch ein Color Grading Panel gekauft. Also jetzt ist Camera Matching ist kein Thema mehr. Das geht sehr schnell.
Sehr gut. Also du bist jetzt zu Hause, hast die ganzen Dateien, 4 Kameras, keine Ahnung, hinterher 20 Dateien, ja, und dann auch mal hier Sound extra aufgenommen, dies, das, jenes. Mit welchem Programm bearbeitest du das alles? Machst du Adobe Premiere oder DaVinci oder was nutzt du?
DaVinci Studio Version. Das ist für
okay, mich. Und dann machst du wahrscheinlich dann einfach alles markieren und dann synchronisieren oder wie synchronisierst du das dann dementsprechend bei dir?
Gute Frage. Audiobearbeitung mache ich in Reaper. also Digital Audio Workstation, DAW. Dort habe ich eine Menge von Plugins. Ich habe auch sehr viel Geld ausgegeben für Audio-Plugins. Das ist komplett eine eigene Geschichte. Und dort mache ich zuerst die Tonbearbeitung, weil es ist auch übersichtlicher. Ich habe meine Shortcuts dort und das geht sehr schnell durch. Ich mag die DaVinci Resolve Fairlight Page für Sound nicht so sehr. Und wenn ich mal fertige Audio habe, dann gehe ich in DaVinci. Und wenn wir reden jetzt von einer Opernaufnahme von vier Kameras, dann erstelle ich einen Multicam-Clip und ich füge vier Kameras rein und Audiodatei und das Programm analysiert dann die Soundwaves. Und wenn zum Beispiel Blackmagic geht in einem Clip durch. C100 ist zerstückelt, R ist zerstückelt und C70 geht auch durch. Und er analysiert diese zerstückelte Clips von einem Durchgang und synchronisiert so von selber. Funktioniert ganz gut. Jetzt mit den Updates ist es besser, als es war am Anfang.
Ja, weil ihr habt hier Spuren, dann muss er auch einen recht guten Rechner haben, ne? Weil ich sag mal so, wenn ihr jetzt alles mit 4K dann und der Rechner muss auch ordentlich rödeln. Was nutzt du für einen Rechner?
Ich habe bekommen mit Windows meinen Laptop gekauft, so ein Gaming-Ding. So, ich habe gesagt, okay, ich brauche Prozessor und ich brauche Grafikkarte,
damit das alles läuft. Sachen, bei meinem Ballerspiele.
Es war heftig und ich konnte damit sehr viel schaffen. Das Problem war dann Livestream. Der Livestream, ich möchte darüber auch erzählen, das war schwierig. Und dort hatte ich mit diesem Laptop schon Probleme und ich habe seit einem halben Jahr Mac Pro mit M2-Chip gekauft und das läuft.
Ja. Problem. Ich habe schon von sehr, sehr vielen gehört, dass seitdem Mac von Intel zu dem M1, also seitdem der M1-Prozessor ist, habe ich von sehr vielen Firmenmachern nur Positives gehört. Wir haben Windows-Rechner geholt damals, weil die einfach mehr Power hatten, so wie bei dir auch mit Gaming-Rechner und sowas, weil du kriegst für dasselbe Geld, kriegst du anstatt von Apple einen besseren Windows-Rechner.
Ja,
du zahlst bei
klar.
So ein bisschen natürlich für die Marke mit. Und wenn du halt viel Arbeitstier brauchst, dann war es sinnvoll, da einen Windows-Rechner zu holen. Aber mittlerweile, seit M1, ich glaube mittlerweile schon den M3-Prozessor, bin ich der Meinung, aber seit dem M1-Prozessor läuft richtig gut.
Ja, ich habe auch etwas Ähnliches gehört. Und auch der Kollege von mir in Berlin, er hat Mac, hat mir gesagt, bitte wechseln. Und ja, jetzt läuft alles wunderbar.
Sehr, sehr gut. Ja, das ist auch schon mal gut. Hast du dann einen Laptop oder hast du so ein iMac? Oder?
Nein, es ist ein Laptop.
Okay.
Laptop-Form. Also hier im Studio habe ich dann verbunden mit dem LG Screen, Rode, es ist das Color Grading Panel und so weiter und so
fort. Grading Panel ist aber auch, das hat auch mehrere tausend Euro gekostet. Ne? Ich habe mir das auch mal schon mal angeschaut vor Jahren.
Von DaVinci, ja. Wenn du das Original von Blackmagic kaufst,
ja.
Das kostet, ich glaube, 3000 Euro. Was ich habe, ist von Tangent. Es ist nicht für DaVinci Resolve kalibriert, aber man kann es selber kalibrieren und einstellen. Kostet nur 1000 Euro, aber ich habe Gebrauch gekauft für 400 Euro.
Oh, das ist natürlich schon wieder gut, aber generell Themen, Mensch, du hast ja richtiges High-End, gutes Equipment, Mensch, also von gutem Sound, von guter Kamera, von gutem Rechner, das ist alles gut.
Ne? Ja, dann fragt man sich, okay, jetzt habe ich das alles, das sollte nicht mehr scheitern an Qualität. Wo sind die Kunden?
Ja, und dann bis zu mir gekommen, da muss das sein.
Genau, dann rufe ich dann Helmut an. Er bringt die Kunden.
Perfekt. Hier, Michel Meyer, auch Kunde von mir, schreibt, gibt jetzt das Mini-Panel um die 500 Euro von Blackmagic gerade rausgekommen.
Ja. Ah, wow.
Also hab ich am Anfang gar nicht gesagt, für alle Leute, die natürlich zuschauen, gerne, falls ihr Fragen habt an den guten Themen, natürlich einfach raus damit, dann nehme ich natürlich sehr gerne mit auf. Also bearbeitet, dann, wenn du exportiert hast und bist zufrieden,
Wie schickst du anschließend das Video auch zu deinen Kunden zu? Lest das dann, weil es ja eine sehr große Datei. Liest das dann extra nochmal irgendwo hoch, wie Vimeo, YouTube und so, und falls du das nicht gelistet hast, schickst du mir das zu, oder wie schickst du später die Datei erstmal zum Kunden?
Ja, manchmal so, manchmal so. Zum Beispiel diese Konzerte, die stundenlang dauern, oder Opernaufnahmen, die für Archivierung für die Universität sind. Es hat gereicht, so einen privaten, so unlisted YouTube-Link zu erstellen und das hochladen, halt einen Tag warten, bis das fertig hochgeladen ist und prozessiert ist. Und das hat gereicht. Dann, ich habe letztes Jahr für ein Musikfestival hier in Österreich einen Dokufilm gemacht. Ich habe alle Konzerte gefilmt, Promo-Videos gemacht, weil der ursprüngliche Plan war halt, 5 kurze Videos für Promotion für das nächste Jahr zu machen. Und dann sagt mir die Direktorin vom Festival, du, ich habe Kontakte in Südkorea und sie möchten von meinem Festival berichten. Könntest du so ein 2-stündiges Doku erstellen mit allem Material, was du hast?
Mach mal so eine Doku mal eben.
Ich habe nicht so viel Material, um das, damit wir die Aufmerksamkeit 2 Stunden lang halten können. Das ist halt unmöglich. Es ist wurscht. Es ist halt mehr oder weniger so Mitschnitt von Konzerten und dazwischen ein paar Interviews. Okay, das habe ich. Und dann haben wir lange daran gearbeitet. Ich habe alle Konzerte bearbeitet. Eine Menge von Mikrofonspuren und so weiter und so fort. Von Kameras, Drohnenshots, Interviews. Und dann musste man auch ein Konzept erfinden, eine Storyline erstellen, damit es überhaupt Sinn macht, das Ding. Ich habe es geschafft. Also wir zusammen haben wir mit der Direktorin geschafft, das einen Film zu machen, und ich musste es diesem Fernsehen Arte TV in Korea schicken. Das war ungefähr so 35 Gigabyte.
Geht los. Ich habe gedacht, es war noch mehr, dachte ich.
Waren einverstanden. Ich habe genau spezifiziert, wie ich das exportieren möchte. Ich gesagt, das passt. Und es wurde dann an dem Tag live gestreamt auf YouTube und am Fernsehen.
Ey, Mensch, Tim. Gute Arbeit mit, wenn das sogar da so im Fernsehen sowas ausgestrahlt wird. Also gut auf.
Ja, ist gut. Und heuer bin ich wieder engagiert für solche Promo-Videos, und vielleicht kommt noch ein Film. Also ich werde in diesem Jahr viel mehr Material aufnehmen müssen, falls sowas wieder passiert. Mehr Luftaufnahmen. Also ich musste, dort ist es super verboten, natürlich Luftaufnahmen zu machen. Und dann habe ich tatsächlich 2 Flughäfen angerufen. Gesagt, darf ich bitte fliegen? Ich musste Promo-Videos erstellen. Ich habe gesagt, ja, vor 8 in der Früh und nach 8 am Abend. Okay, passt. Golden Hour in der Früh. Ja, es ist halt nicht zu wolkig ist und neblig. Und ich hab geschafft.
Ja, mega. Also ist das sogar erlaubt, ist schon mal geil.
Ja, also ich habe Erlaubnis vom Flughafen bekommen. Was war man da noch?
Ja. Mega. Und jetzt kommen wir noch so Equipment-Drohnen. Was für Drohnen hast du?
Ich habe nur eine Drohne, die muss aktualisiert werden. Die DJI Mini 2.
Ja, aber die ist auch top.
Ist okay.
Im 4K auch.
Aber nicht so viel Dynamic Range. Für Color Grading könnte man auch was Besseres schon haben.
Ja.
Also
mittlerweile über die 4 bin ich sogar schon mit der Meinung. Ich glaube, also 2 neue Stufen, glaube ich. Sogar.
Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, ich kaufe mir jetzt so Mini 3, weil es hat auch im Remote hat integriert diesen Bildschirm, und ich muss nicht mehr mit dem Handy das verbinden, das ist viel praktischer.
Sehr gut, aber sonst zufrieden, ja?
Ja.
Ja. Weil die Mini, die hatten natürlich unter 250 Gramm, ne, da braucht man nicht so viele Auflagen. Natürlich gibt bessere DJIs natürlich dann von der Pro-Variante, aber die sind natürlich dann schon schwer, da musst du extra Auflagen erfüllen und so weiter und so fort und so. Ich sag mal, alles dann auch für Social Media oder für YouTube dann so, reicht die Qualität vollkommen aus.
Ja, das reicht. Das reicht, ja.
Ja, gut, dann du hast noch ein bisschen was auf dem Zettel. Was steht bei dir auf dem Zettel?
Ja, Livestream, das war vielleicht das schwierigste Projekt bis jetzt. Wenn die Leute mich sagen, können wir das live streamen, dann sage ich zuerst, muss das tatsächlich live sein oder kann als eine Premiere am nächsten Tag auf YouTube erscheinen? Und normalerweise sagen Leute, ah ja, das geht auch, ja, okay, machen wir das so. Danke, weil dann kann ich mit dem Material im Studio, kann alles in der Ruhe bearbeiten, obwohl sehr schnell, aber am nächsten Tag können wir in Ruhe das alles posten. Es passiert aber manchmal, dass die Leute tatsächlich es live wollen. Und ich habe einen guten Kollegen, der auch sehr viele Projekte im Leben macht und hat ein Libretto geschrieben für eine Oper, der vertont hat von einem bekannten Komponisten hier in Wien. Und Thematik war diese politische Katastrophe, die in Österreich passiert ist vor ein paar Jahren zwischen den, wie heißt er, ja, der Kurz, Sebastian Kurz und Thomas, ich habe vergessen, jetzt, wie er heißt, ich bin nicht so politisch engagiert, aber kamen diese Chatprotokolle von WhatsApp, die Nachrichten kamen raus, was die alle miteinander geredet haben. Und manche, so, diese Texte waren so lustig und halt, man konnte nicht denken, was die reden da. Und der Kollege von mir war so begeistert, hat ein Libretto darüber geschrieben und hat in Stile von einer Barockoper das geschrieben und hat mir gesagt, du, ich möchte einen Livestream davon haben. Nicht einen Tag später, nicht eine Woche später, in dem Moment muss es gestreamt werden auf unserem YouTube-Channel. Okay. dann geht Kopf los. Wie mache ich das? Welche Kamera? Was machen wir mit dem Ton? Und das ist am Freien, das ist draußen. Ja? Es ist noch schwieriger. Wie viele Künstler sind auf der Bühne? Orchester, was machen wir da? Und dann ging die Planung los. Okay, ich brauche jetzt neben den Kameras und Mikrofonen ein Mischpult. Ich habe ein Mischpult gekauft. Aber das muss drinnen sein, das darf nicht draußen sein, falls es regnet oder sowas. Ich brauche eine Stagebox und ich brauche eine so Kabel, dem das man das Ganze verbindet. Okay, jetzt habe ich Ton irgendwie. Woher gehen die Kameras? Die gehen nicht direkt in den Rechner rein. Nein, okay, dann kaufe ich einen Videomischer von Blackmagic Arte Mini für 4 Kameras habe ich da gekauft. Okay, jetzt habe ich, wie verbinde ich die Kameras? Die HDMI-Kabel gehen nicht so lang. Und die, was gibt's denn noch? Okay, Funk, ja, aber das hat Latenz und dann das ist nicht zusammen mit dem Sound. Das muss so schnell wie möglich, muss ich das Signal bekommen. Wie? Okay, SD-Kabel. Ja, aber keine SD-Ausgänge. Ja, FS5 schon, ja. Und wir hatten 2 FS5s, die wir dann mit dem SD-Kabel verkabelt haben, mit dem Videomischer und dort musste das von SD auf HDMI umgewandelt werden. Und dann hatten wir noch einen Funk, HDMI-Funk und eine direkte HDMI-Verbindung.
Alles dafür bastelt.
Zusammengebastelt. Da habe ich nicht alles selber angeschafft. Ich musste mir ein paar Sachen ausborgen. Von dem Kameraverleih hier in Wien. Das ist zu empfehlen. Sind sehr gut. Ja, und dann, wie synchronisiert man das alles? Weil Tonsignal kommt viel schneller ins System als das Kamerasignal. So circa 300 Millisekunden muss man dann im OBS, Open Broadcast System, muss man das alles erstellen. Und auch tausende YouTube-Videos später, wie macht man das? Ja, wieder das auch gelernt. Okay, und dann habe ich zu Hause, meine Frau wollte mich umbringen, ich habe das ganze Setup zu Hause aufbauen müssen. Und testen müssen, ob das funktioniert.
Das klappt, ja.
Mischpult, Stagebox, Kilometern von Kabel, alle Kameras, so auf den Tripods. Und dann klatschen ohne Ende und schauen, ob es passt. Singen auch, weil ich kann singen. Ich muss schauen, ob die Mikros dann die Stimme aushalten können, nicht übersteuern, welchen Pegel und so weiter und so fort. Und die sind sehr unzuverlässig, was das betrifft. Ne? Wenn wir reden von Live-Shows draußen, ein Backup-System von Overheads auf der Bühne, falls das schief geht, das nicht mehr funktioniert. Das muss alles synchronisiert sein. Und ich habe es geschafft, zu Hause hat alles funktioniert. Okay, dann packen wir alles in zwei Autos und fahren wir hin zu diesem Dorfplatz. Ich hatte meine Kollegen, Mitarbeiter mit, hat alle engagiert. Wir hatten davor Zoom-Meeting, haben alles besprochen, alles gezeichnet, wo steht die Kamera. Ich war am Ort natürlich schon davor, so zweimal, habe alles getestet, Internetverbindung, ob alles passt, was machen wir. Weil wir mussten eine Straße sperren, aber nicht bei der GP. Bei der GP musste die Straße offen bleiben. Was machen wir mit dem Kabel? Wie können wir das testen? Wir können nicht gleich ins Livestream los und hoffen, dass es alles funktioniert. Wir müssen, bei der GP muss schon alles funktionieren. Es hat nichts funktioniert. Nichts. Alles, was schief gehen kann, ist schief gegangen. Weil die SD-Kabel mussten so über die Bäume ins Haus rein, ganz hoch, weil die LKWs fahren da runter. Und da hat es begonnen zu regnen. Oh. Und dann, okay, wir haben es doch geschafft, irgendwie das zu machen. Und dann sehe ich an meinem Windows-Laptop das Bild. Konnte nicht alles prozessieren. Keine Ahnung, was da passiert ist. Dann die Einstellung und niedrige Qualität und alles Mögliche haben wir dann gemacht. Ja, und dann wollte der Veranstalter, machen wir noch die Live-Untertitel. Wie schön. Ja, super. Toll, wie machen wir das? Wir brauchen noch eine Person. Okay, ist noch eine Person gekommen. Dann habe ich das Libretto umgewandelt in Subtitles. YouTube-Tutorials, wie macht man das? Ich musste Plugins dann installieren und da habe ich diese Person, da kam noch eine Frau, war ganz lieb, mit sehr viel Angst. Wie mache ich denn das? Ich habe hier so ganz ruhig langsam erklärt, dann kriegst du dann next und dann next, wenn du erst das zweite singen. Und ja, sie hatte das Libretto und dann ging es los am nächsten Tag. Ich hatte davor die Videos produziert für, wenn die Leute in so einer Warteschlange sind für Livestream, was da erscheint, habe ich so ein Video aufgemacht. Dann für Einführung habe ich ein Video aufgenommen von Dorfkirche, so mit der Drohne, wie das passiert. Und dann das alles dann reinmischen in OBS, in Livestream rein. Und dann, ich war zuständig während dem Stream für Bildregie. Ich war verbunden mit den Headsets und Walkie-Talkies mit meinem Team draußen, und ich habe denen gesagt, was sie filmen sollen. Daneben, also auf meiner linken Seite, war der Tontechniker mit dem Mischpult. Er hat die Mikros gemischt, damit es gut geklungen hat. Auf der rechten Seite hatte ich Untertitel und umherum waren Assistenten und Leute mit den Mikrofone, die man kleben muss, und Kostüme, die nichts. Es war sehr chaotisch, aber an dem Tag hat alles perfekt funktioniert.
Jawohl. Ja, das war mega Arbeit. Von mir ist Feuerwerk gegangen. Weil es geklappt hat.
Sehr gut. Alles hat geklappt. Da war der ORF, also Fernseher, der Standard, Krone, alle Zeitungen waren da, alle haben berichtet. Alle wollten auch meine Clips dann später haben, weil ich habe alles aufgenommen, Multitrack und alle Kameraspuren extra auch aufgenommen. Ich habe nach dem Stream sofort ein Bier, zwei. Abbau später, wenn alle Leute drin sind. Und dann sofort Clips machen für ORF und so weiter und so fort. Ja.
Sehr geil. Ja, aber mega krass viel Arbeit, natürlich auch Nervenkitzel, ob alles reibungslos klappt. Ja. Das ist ja nicht ohne, und dann ist ja auch mit Technik, ne, passt auf alles auch von YouTube-Seite, ist jedes Kabel auch richtig angeschlossen, ne, Akkus, ne, Speicher und so weiter und so fort. Also da ist das Team, was natürlich auch schief gehen kann, aber toll, 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 hat ja alles wunderbar geklappt, ne, dann sehr gut gemacht.
Ja, und das war sehr wichtig für mich, weil wichtige Leute waren da, die das gesehen haben. Und dann dann wurde ich engagiert im Konzerthaus in Wien für Ton- und Videoaufnahmen. Ich war schon jetzt dreimal dort für ein Festival, für Promoaufnahmen und ja, so weiter und so fort. Ich konnte noch mehr Equipment kaufen, natürlich. So viel hier da reingeworfen.
Nicht immer Equipment, jetzt haben wir ordentlich Kunden reinkleben erstmal und dann kannst du deine nächste Drohne kaufen.
Ja. Ja, so ist es.
Sehr gut, mein Lieber. Wir sind tatsächlich schon über der Zeit. Wir müssen mal langfristig nochmal einen neuen Live-Talk machen, weil wir sind ja gerade, wir haben ja erstmal so die Oberfläche angekratzt und da ist noch sehr viel Redebedarf auf jeden Fall. Für die Leute, die jetzt sagen, okay, sei es jetzt Opa, sei es jetzt Audio, sei es jetzt Video, möchten mit dir Kontakt treten, sich mit dir austauschen oder bei dir dann dementsprechend mal so ein Imagefilm oder Eventfilm, Livestream bei dir buchen. Wie kann man dich am besten kontaktieren?
Es geht entweder per Instagram, Facebook, also Clement Studios findet man gerade, auch eine Webseite. Es gibt Kontaktformular, E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Das alles ist möglich.
Ja, gut. Dann einfach sehr gerne bei dem guten Clement melden, wenn ihr was gebrauchen könnt. Und dann bedanke ich mich jetzt herzlich. War ein richtig spannender und cooler Talk. Sehr umfangreich, sehr vielfältig. Ja, wir wünschen uns hier nochmal viel Spaß heute und ja, bleiben wir in Kontakt. Ich habe mich natürlich jetzt mit dir ordentlich durchgestartet hier im Coaching, gehen wir auch Vollgas. Nicht nur hier Equipment kaufen, jetzt erstmal ordentlich Kunden reinholen.
Sehr gut. Ja, sehr wichtig.
Gut, mein lieber Clemens. Viel Erfolg dabei und bis dann. Danke. Ciao, ciao.
Danke, bis bald. Ciao, ciao.